Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal recht gut gelaufen. Wie wird sich das im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzen? Die EZB steht vor einer Frage, 3 oder 2 Zinssenkungen dieses Jahr. Und in den USA, die Inflation bleibt hartnäckig über 3%. Werden Sie jetzt eher Zinssteigerung oder doch Zinssenkung sehen oder macht die FED überhaupt gar nichts? Und zu guter Letzt, Polen. Der polnische Zloty ist sehr, sehr fest geworden. Was bedeutet das für die polnische Wirtschaft und was ist die Erwartung an die Zentralbank?
Ja, Michael, schön, dass du heute dabei bist. Lass uns in guter alter Tradition mit der Lage in Deutschland anfangen. Ende April kam ja vom Statistischen Bundesamt die Schätzung, dass das erste Quartal für die deutsche Wirtschaft gar nicht so schlecht gelaufen ist. In Anführungszeichen, jetzt hat sich bestätigt, 0,2% BIP-Wachstum im ersten Quartal. Das ist also, der Turnaround scheint geschafft zu sein, nachdem wir ja im letzten Quartal 2023 bei minus 0,5% gelegen haben. Exporte und Bauinvestitionen trieben das BIP an. Auf der anderen Seite ist ein gewisser Bremser beim privaten Konsum zu verzeichnen. Also ich sag mal, um wirklich wahrscheinlich nachhaltig wachsen zu können, müssen wir auch dort den Turnaround schaffen auf der privaten Seite. Wie siehst du das aktuell, die Chance, dass das in diesem Jahr passieren wird? Und wie schätzt du die weitere Entwicklung des BIP in diesem Jahr dann ein?
Ja, freut mich auch, dass wir wieder zusammen plauschen können. Sebastian, ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich schätze sie eigentlich relativ gut ein und das tun auch die Kollegen von unseren Analysten, denke ich mal. Ich gebe dir voll und ganz recht, das erste Quartal, was den Privatkonsum angeht, recht enttäuschend gewesen. Also nach den Daten des Statistischen Bundesamtes ist der Privatkonsum im ersten Quartal im Vergleich zum Schlussquartal 23 um 0,4% gesunken. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich schön. In dem Vorquartal war interessanterweise gestiegen, also im vierten Quartal 23 zum dritten Quartal 23. Aber im ersten Quartal war die Stimmung der privaten Verbraucher offensichtlich nicht hinreichend, um da genügend Geld in den Konsum zu stecken. Ganz im Gegenteil, man hat auch heute wieder gehört, auch von anderen Instituten, vom IFO-Institut, dass die Sparquote auch noch relativ hoch ist. Da muss dann tatsächlich was kommen, was den Verbraucher etwas aus der Reserve rauslockt und was ihn dazu animiert, wieder Geld auszugeben. Und da spricht dennoch einiges dafür. Und zwar haben wir jetzt im ersten Quartal durchaus auch schon wieder ein paar Lohnabschlüsse gesehen. Oder wir haben jetzt den vom öffentlichen Dienst, der im letzten Jahr ausgehandelt wurde. Wir hatten ja auch im Verkehrssektor jetzt im ersten Quartal doch recht unangenehme Streiks, die jetzt dann in relativ hohen Lohnabschlüssen gemündet sind. Und das bedeutet, im Laufe dieses Jahres, also beim öffentlichen Dienst zum Beispiel, dann am Ende des ersten Quartals kommen dann tatsächlich auch wieder Lohnsteigerungen rein, die dann tatsächlich für mehr Netto vom Brutto oder das heißt ein höheres Brutto und dann auch ein höheres Netto sorgen. Mehr Netto vom Brutto ist Quatsch. Aber tatsächlich die Gehälter steigen und damit bleibt dann noch ein bisschen mehr am Konto hängen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Verbraucher daraus? Spart er das? Das ist so ein Problem, was wir jetzt hatten in letzter Zeit, dass die Verbraucher hier was sparen, weil Zeiten unsicher, man weiß nicht, wo die Energiepreise hingehen. Wir haben diese geopolitischen Konflikte, die sich natürlich auch in Deutschland bemerkbar machen. Es ist auch so ein bisschen so ein allgemein, sagen wir mal, Wirtschaft, Ludwig Erhard hat es, glaube ich, gesagt, hatte immer ein bisschen auch was mit Stimmung zu tun. Und die Stimmung im ersten Quartal, die war ja in Deutschland relativ trübe. Es ist gut, es ist auch Winter, die Tage sind kurz und es ist dunkel draußen. Aber allgemein ist es ja auch in den Medien, auch die Politik hat es verstanden, dass die wirtschaftliche Entwicklung momentan jetzt nicht so rosig ist, dass man da jetzt vor Freude auf den Tisch schüpfen kann. Und das hat sicherlich den Verbraucherkonsum belastet. Wir haben jetzt dann immer noch eine recht hohe Sparquote. Die Inflation ist zurückgegangen und wenn man das vielleicht mit dem, was wir 2022 und 2023 gesehen haben, bedeutet auch, dass viele Verbraucher in diesem Jahr dann tatsächlich auch Reallohnsteigerungen haben. Die Löhne gehen hoch und gleichzeitig die Inflationsrate ist schon runtergekommen. Da sind wir jetzt bei 2,1%, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Bleibt dann einfach auch mehr Geld hängen und das Geld, denke ich mal, wird dann auch in den Konsum fließen. Also wenn man jetzt so bei den ersten schöneren Tagen draußen über die Straßen flaniert, da sieht man auch, die Straßencafés sind voll, da wird sich auch mal schön wieder ein nettes Weizenbier zum Feierabend draußen gegönnt. Also es ist nicht so, dass alles trübe ist, aber es ist ausbaufähig. Und das sollte im zweiten Quartal passieren. nicht im zweiten Quartal, spätestens im zweiten Halbjahr. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sich da auch der private Konsum jetzt erholen wird in dem Jahr, im Gesamtjahr 2024. Also schwer zu beziffern, wie viel das sein wird. Da kommen jetzt auch dann einige interessante Daten im Laufe der Woche raus, zum Beispiel GfK-Konsumklimaindex. Aber wir erwarten jetzt für das Gesamtjahr 2024 tatsächlich momentan noch einen BIP-Anstieg um 0,3%. Für nächstes Jahr dann mehr, 1,3%. Für 2024 besteht jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass da demnächst auch die Prognosen dann etwas angepasst werden nach oben, wenn wir da weiterhin gute Signale sehen. Da sind die 0,3% vielleicht noch ein bisschen bescheiden, aber man muss da wirklich auch gucken, wie sich der Privatkonsum entwickelt. Ich kann vielleicht noch ganz kurz abschweifen, was so die andere Wirtschaftsdaten aus Deutschland anbelangt. Da haben wir jetzt den IFO-Index bekommen, der war 3 Monate hintereinander im Plus von Februar bis April. Also ist angestiegen, so besser formuliert, was normalerweise auf eine Konjunkturwende hindeutet. Jetzt im Mai war er unverändert, hat also stagniert, aber die Erwartungskomponente ist weiter gestiegen. Bedeutet also auch hier, die Unternehmen werden ein bisschen optimistischer. Das haben wir auch an den Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, besonders die Industrie hat sich da verbessert, wenn auch auf leider noch immer bescheidenem niedrigem Niveau. Aber so die Stimmung so ganz allgemein scheint sie sich den besseren Wetter und den Temperaturen anzupassen. Die wird ein bisschen besser. Also da ist durchaus Potenzial dazu da, dass mit den Reallohnsteigerungen dann auch der Konsum die Kurve bekommt und dass wir da dann durchaus vielleicht noch eine positive Überraschung im Jahresverlauf sehen, was das BIP anbelangt.
Na, da können wir ja hoffen, dass Deutschland bei der Europameisterschaft ziemlich weit kommt. Ne? Das wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass der Konsum, der private Konsum etwas anziehen könnte, was dann ja einen positiven Impact hat. Du hast angesprochen, das Thema der Tariflohnanstiege, die sehen wir ja momentan verstärkt eigentlich wirklich im kompletten Euroraum. Und wir sind ja in diesem Jahr mal davon ausgegangen, dass die EZB 3 Zinssenkungen durchführen könnte, angefangen jetzt im Juni. Auf der anderen Seite ist natürlich mal die Frage, ist das denn Tariflohnanstiege nicht eventuell Futter für die Falken in der EZB, die dann vielleicht in die andere Richtung denken? Unser Volkswirt Jim Reid hat gesagt, am Anfang des Jahres hat uns die EZB erzählt, wie wichtig die Lohndaten sind. Aber als sie veröffentlicht wurden, spielten sie in der Bedeutung und der Verweis auf Einmalzahlungen herunter. Siehst du das auch so? Siehst du momentan auch eigentlich eher da kein Risiko, dass die EZB die Leitzinsen senken könnte dreimal? Oder wie blickst du da drauf?
Ja, das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Also das mit den 3 Zinssenkungen dieses Jahr könnte sportlich werden, dass sage ich gleich warum. Also ich gehe davon aus, am 6. Juni, die EZB hat sich so stark auf den 6. Juni fokussiert und medial auch das Ganze so stark vorbereitet, ob es nun Tauben waren oder auch die eher falkenhaften Vertreter, Isabel Schnabel, Herr Nagel von der Bundesbank oder auch Herr Holzmann aus Österreich, alle haben einigermaßen in die gleiche Kerbe eingehauen, am 6. Juni sinkt der Leitzins. Was danach kommt, ist sehr spannend und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Die EZB hat ja, wenn ich mich an die erste Sitzung erinnere, Ende Januar war die, glaube ich, hat Frau Lagarde ja die Hälfte ihrer Pressekonferenz fast darauf verwandt, davor zu warnen, dass zu stark ansteigende Löhne, dass die dann tatsächlich die Zinswende gefährden könnten. Sie hat auch damals gesagt, im Mai gäbe es dann noch nicht genug Daten, dass man da sagen könnte, oder im April, im Mai, dass man da sich darauf festlegen könnte, was jetzt mit dem Leitzins passieren würde, hat sie aber jetzt dann im Endeffekt doch schon gemacht, indem sie dann doch sehr stark diese Juni-Zinssenkung rausgestellt hat ins Schaufenster. Jetzt hast du recht, völlig recht, Lohnanstieg im ersten Quartal, wir hatten im vierten Quartal 23 einen Anstieg von 4,45% gesehen im Vergleich zum vierten Schlussquartal 22, also auch im Jahresvergleich. Jetzt kamen dann letzte Woche die neuen Daten raus, die waren 4,69% oder 4,7 knapp. Also ein absolutes Rekordhoch, was den Lohnanstieg anbelangt. Aber da gebe ich dann auch wiederum recht, es ist so ein bisschen ein Einmaleffekt drin gewesen und zwar gerade in Deutschland. Wir haben Frankreich, Spanien, Italien, die haben ungefähr Lohnsteigerungsdaten so um die 3% herum. Jetzt, wenn man das im Vergleich zum Vorjahr vergleicht, also das sind die ausgehandelten Löhne und Gehälter, also Tarifverhandlungen. Es gibt ja auch dann viele Löhne und Gehälter, die nicht per Tarifvertrag verhandelt werden. Jetzt haben wir in Deutschland im Februar noch einen Anstieg zum Vorjahr um 5,9% gehabt, also knapp 6%, und im März einen von 11,8%. Also ein enormer Anstieg in Deutschland vom Februar auf den März. Und das hängt genau mit diesen mit Einmalzahlungen zusammen, die jetzt in den letzten Tarifverhandlungen beschlossen wurden, die jetzt teilweise auch von Streiks begleitet wurden. Wir haben öffentlichen Dienst, da wurde die Gehaltssteigerung jetzt wirksam. Im März war es, glaube ich, gewesen, also noch im ersten Quartal. Und das sind dann tatsächlich Daten, die das Ganze vielleicht ein bisschen verzerren. Also deswegen kann man der EZB halb recht geben. Einerseits sind die Löhne stärker angestiegen als im Vorquartal, was jetzt dagegen spräche, die Zinsen zu senken, weil einfach der Lohnanstieg noch viel zu hoch ist. Andererseits beruht das Ganze wahrscheinlich auf einem Einmaleffekt, nämlich diesen Tarifanpassungen in Deutschland bzw. den Einmalzahlungen. Jetzt hat die EZB gesagt, sie würde sich mit 3% Gehaltssteigerung, Lohn- und Gehaltssteigerung wäre für die EZB okay, weil dann würde man davon ausgehen, dass die Inflationsrate auf 2% zurückgehen würde, falls gleichzeitig die Produktivität um 1% wächst. Also dann gleich 3 gleich 2 plus 1, Produktivität wächst. Da kann man auch, wenn die um 1% wächst, 3% mehr Lohn und Gehalt zahlen, dann kommt man auf 2% ungefähr Inflation, wenn alles weitergegeben wird. Das ist es natürlich deutlich drüber und unangenehmerweise wächst auch die Produktivität nicht um 1%, sondern eher geringer. Und ich denke mal, die EZB wird deswegen, weil halt die Lohnsteigerungen noch so recht unsicher sind und weil wir wahrscheinlich auch einen leichten Anstieg der Inflationsrate jetzt im Mai sehen könnten, das zumindest für Deutschland erwartet, aufgrund von Einmaleffekten. Und das bedeutet, dass die EZB vorsichtig sein wird. Also die Juni-Zinssenkung, da würde ich tatsächlich nicht mein letztes Hemd, aber das vorletzte Hemd drauf wetten. Und alles, was danach kommt, denke ich, ist mal sehr unsicher. Das wird datenabhängig sein. Was macht die Inflationsrate? Was machen dann die Lohndaten, die nach der EZB-Sitzung veröffentlicht werden? Da kommen nämlich in den Tagen danach noch einige Lohndaten. Und ich, ganz ehrlich gesagt, denke ich auch, dass die EZB mit einem Auge auch auf die FED schauen wird. Die bestreiten das zwar immer, sie sagen, dass sie das unabhängig von der FED entscheiden können, aber denke ich mal, dass das nicht ganz richtig ist, sondern ich denke, die EZB würde, falls die FED zum Beispiel erst im Dezember die Zinsen senken sollte oder überhaupt nicht in diesem Jahr, dass die EZB dann dieses Jahr auch nicht unbedingt 3 Zinssenkungen durchziehen wird, sondern vielleicht eher bei 2 aufhören wird. Das reflektieren die Märkte auch so ein bisschen. Ich habe eben, glaube ich, schon mal angedeutet, mit den Einkaufsmanager-Indizes, die waren besser als erwartet. Jetzt die letzten, die rausgekommen sind in der vergangenen Woche. Und das hat auch dazu geführt, ganz interessanterweise, dass über Overnight-Index-Swaps waren vor 2 Wochen noch genau 3 Zinssenkungen der EZB eingepreist. 3x25 Basispunkte, Juni, September, Dezember. Passt arithmetisch ganz genau hin. Jetzt sind es heute Morgen nur noch 58 Basispunkte gewesen, also etwas mehr als 2, noch nicht mal 2,5. Also die Märkte haben so ein bisschen die Erwartungen zurückgenommen, dass die EZB da jetzt sehr forsch vorangeht, sondern auch wie Philipp Lane, der Chefvolkswirt, auch gesagt hat, die Geldpolitik wird dieses Jahr eher noch restriktiv bleiben. Es wird eher weniger als mehr Zinssenkungen geben. Wahrscheinlich im Jahr 2025 könnte sich das dann aber auch ändern.
Ja, du hattest ja gerade auch schon den Querverweis Richtung USA und der FED gebracht. Die FED steht ja auch so ein bisschen vor der Frage, wer setzt sich durch, Falken oder Tauben. Wenn wir uns die US-Wirtschaft angucken, die ist ja jetzt auch im ersten Quartal weiter gewachsen. Nicht so so stark wie das Ende letzten Quartals 2023 gewesen ist, aber weiterhin doch recht okay schon laufen. Auf der anderen Seite, die Stimmung der US-Verbraucher verschlechtert sich, der Konjunkturpessimismus hat im Mai nochmal zugenommen und das ist wahrscheinlich auch kein wirklich gutes Zeichen für Präsident Joe Biden, der in den Umfragen zur Präsidentschaft zwar in diesem Jahr doch noch ein bisschen an Boden verloren hat. Die Inflation in den USA hält sich hartnäckig über 3% und man stellt sich so ein bisschen die Frage, wird die Fed nicht vielleicht sogar, wenn die Inflation auf dem Niveau bleibt oder vielleicht sogar mal ein bisschen anziehen könnte? Ich meine, wir haben das Thema der Einfuhrzölle aus China, die sicherlich die Inflation nochmal treiben wird, die jetzt veröffentlicht worden sind, die Zinsen sogar nach oben nochmal anzupassen, oder siehst du das nicht als Risiko aktuell?
Ja, nach oben anpassen sehe ich eigentlich nicht als Risiko. Ich sehe eher das Risiko, dass vielleicht gar keine Zinssenkung in diesem Jahr kommt, aber nach oben glaube ich nicht. Das hat auch, also im Protokoll stand es tatsächlich drin, dass einige Mitglieder des Offenmarktausschusses, wie du zu Recht gesagt hast, Sebastian, dass die tatsächlich der Ansicht waren, dass die Geldpolitik nicht restriktiv genug sei. Das ist ja schon eine harte Ansage bei Leitzinsen so über 5,25 bis 5,5%, die ja damit auch über der Inflationsrate liegen, auch wenn die weiterhin über 3% liegt. Also das ist schon eine harsche Ansage, aber Jerome Powell hatte eigentlich, man hatte ja in der Pressekonferenz am 1. Mai gequält mit Fragen, ob es denn nun noch eine Zinserhöhung geben könne oder eher nicht. Da hat er ja dann doch recht deutlich gesagt, dass er sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Der nächste Schritt würde nach unten gehen. Ich meine, wie immer im Leben, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn es halt anders läuft, dann muss man auch anders reagieren. Aber du hast auch schon gesagt, dass die Wirtschaft lässt so ein bisschen nach. Wir haben jetzt die erste Schätzung des BIPs waren 1,6% plus annualisiert, also 0,4%, wenn man es durch vier teilt. Jetzt kommt diese Woche am Donnerstag kommt die zweite oder dritte Schätzung raus und da wird ein kleiner Rückgang sogar erwartet, 1,3% annualisiert, da wären dann noch plus 0,3%, ein bisschen. Das wäre also schon fast an dem Niveau der Eurozone dran, was man sich hätte jetzt gar nicht so richtig vorstellen können, aber das wäre jetzt nicht unbedingt deutlich drüber. Und auch der Privatkonsum, hast du auch zu Recht gesagt, da haben wir annualisiert 2,2%, das sind 0,5%, das ist für einen amerikanischen Verbraucher nicht unbedingt viel. Der ja jetzt, also immer wenn man drüben ist, man ist ja, liest ja auch anekdotisch, die Kreditkartenschulden habe ich neulich in so eine Grafik gesehen, die schießen weiter nach oben. Also eigentlich der Verbraucher immer noch einigermaßen gut gestimmt, aber lässt nach, wie du gesagt hast, Sebastian. Und ich denke, das Spannende ist jetzt am Freitag. Am Freitag kommt der sogenannte PCE-Kerndeflator raus, die Daten für den April. Das sind die persönlichen Konsumentenausgaben, die FED, das ist halt eine andere Inflationsberechnung als die normale Inflation, auf die wir schauen. Und da wird jetzt sehr spannend sein. Da wird zwar unverändert 2,8% im Jahresvergleich erwartet, aber wir hatten die letzten Monate immer einen monatlichen Anstieg von 0,3%. Und diesmal sind die Analysten momentan zumindest noch bei 0,2% in ihrer Erwartungshaltung. Und es kommt jetzt, glaube ich, wirklich auf die zweite oder vielleicht sogar dritte Nachkommastelle an, ob auf- oder abgerundet wird, damit da die Märkte oder da werden die Märkte am Freitagnachmittag 14.30 Uhr wahrscheinlich dann wirklich dann auf die zweite oder dritte Nachkommastelle schauen, um dann ihre Entscheidung zu treffen, was die FED machen könnte. Und das könnte dann doch relativ marktbewegend werden. Was die Geldpolitik anbelangt, da kommen wir jetzt wieder zwei, drei Wochen, die recht spannend sind von den Daten her. Wir hatten letzte Woche auch hier die Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global. Die haben jetzt nicht die Tradition wie die Indizes von ISM, die Einkaufsmanager-Indizes, aber die waren ordentlich angestiegen. Die Industrie war angestiegen und der Dienstleistungssektor war 3,5 Punkte sogar angestiegen auf 54,8. Also deutlich in den Expansionsbereich, also wesentlich besser auch als erwartet. Und das ist wiederum so ein etwas verwirrendes. Da scheint sich also dann die Wirtschaft dann tatsächlich doch wieder zu berappeln, nachdem es vielleicht im ersten Quartal nicht ganz so gut war. Wir haben dann auch in der kommenden Woche wieder die Arbeitsmarktdaten. Da werden ein paar mehr geschaffen, mehr Neuanstellungen erwartet als im letzten Monat und auch ein klein bisschen größerer Anstieg der Stundenlöhne. Und dann kommen übernächste Woche schon wieder Inflationsdaten. Also ich denke, die FED wird sehr datenabhängig, wird sie reagieren. Ich glaube nicht, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass die Zinsen nochmal erhöht werden, zumal ja auch gleichzeitig dann jetzt auch das ab Juli das Volumen der Anleiheverkauf oder des Abbau des Anleihebestandes dann etwas verringert wird. Also die FED wird immer die Zinsen senken, aber spricht einiges dafür, dass es erst im Dezember der Fall sein könnte. Vielleicht kommt auch dieses Jahr gar keine Zinssenkung. Ist auch alles ein bisschen schwierig mit den Wahlen. Also wenn Donald Trump tatsächlich nochmal Präsident werden sollte, dann erwarten ja viele, dass wieder Steuersenkungen kommen oder verlängert werden und dass dann die Inflation einen weiteren Schub bekommt. Du hast auch schon erwähnt, die Zölle auf chinesische Einfuhren werden die Inflation erhöhen. Der Inflation Reduction Act wird interessanterweise auch die Inflation erhöhen, obwohl er das Gegenteil suggeriert. Also im Großen und Ganzen spricht einiges dafür, dass wir nicht schnell deutlich zurück in den Raten sehen werden. Und das bedeutet für die FED schon nicht high for longer.
Das heißt aber, wenn wir uns mal die Wechselkurse angucken, Euro-Dollar, wir haben ein höheres Zinsniveau in den USA. Wir sehen momentan, es ist auch schwierig, das zu senken. In der Eurozone hast du gesagt, gehen wir momentan eher mal von 2 Zinssenkungen aus in diesem Jahr. Das heißt, der Dollar müsste nicht fester werden.
Tendenziell müsste dann fester werden, weil ja einfach dann die Differenz größer wird. Aber warum ist er jetzt nicht fester geworden? Weil sich die beiden eigentlich relativ die Erwartungen parallel bewegt haben meistens. was vielleicht passieren müsste, damit der Dollar richtig fester wird, ist, dass die Fed gar nicht die Zinsen senkt oder die EZB dreimal. Also eine Tendenz, gebe ich dir recht, spricht einiges dafür, dass der Dollar erstmal ein bisschen Potenzial hat, weil die Fed, die EZB wird die Zinsen senken im Juni und wird auch wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein als die Fed, der bei der Wirtschaft einfach noch hier ein bisschen auf tönenden Füßen steht. Aber sagt jetzt in den die Differenz zwischen den Anleiherenditen ist jetzt kaum zusammen, oder ist kaum auseinandergegangen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Deswegen hängt der Euro-Dollar-Kurs auch so seitwärts fest. Dazu müsste sich das Ganze auch in den Renditen der Anleihen widerspiegeln, also insbesondere in den Zweijährigen. Das tut es bis jetzt noch nicht. Ich denke mal, da müssen wir vielleicht warten, bis einfach Fakten von den Notenbanken schaffen.
Ja, dann haben wir noch eine Währung und ein Land, Michael, mit dem ich das ich gerne nochmal ansprechen würde. Das ist Polen mit dem polnischen Zloty. Der handelt seit letzter Woche auf dem stärksten Niveau seit 2020. Es gab in den letzten 5 Jahren nur wenige Quotierungen, wo der polnische Zloty noch stärker gewesen ist. Hintergrund ist wahrscheinlich die verbesserte Beziehung zur Europäischen Union und die Frage von Geldern aus Brüssel, so eine weitere Verbesserung der Handelsbilanz. Aber die Frage ist halt, ein Land wie Polen, kann das einen so dermaßen starken polnischen Zloty überhaupt vertragen? Oder siehst du da eher mal jetzt die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass die polnische Zentralbank eventuell intervenieren würde, um vielleicht auch so ein bisschen für eine leicht Abschwächung des polnischen Zloty zu sorgen?
Ja, Intervention, das hat die polnische Notenbank ja tatsächlich gemacht, als der Zloty oben bei 5 Zloty pro Euro rumvagabundiert ist. Glaube ich persönlich nicht, dass es über Interventionen machen würden. Also ich habe mich jetzt auch schon stramme Aufwärtsbewegungen des Zloty. Ist für mich persönlich ein bisschen blöd, weil ich dieses Jahr noch 2-mal in Polen bin, zu Konzerten schauen und ein bisschen laufen. Macht die ganze Sache ein bisschen teurer, als früher gewesen ist, plus die Inflationsrate, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber du hast absolut recht, Sebastian. Das macht viel. Davon kommt einfach, denke ich mal, aus der Einigung oder aus dem besseren Verhältnis zur EU. Aber man darf ja nicht vergessen, dass kürzlich dann im März, was glaube ich gewesen, 137 Milliarden Euro an EU-Geldern an Polen zugesagt wurden, die bis vorher blockiert waren, aufgrund der Probleme der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Das sind 137 Milliarden Euro. Gut, sind ein Teil Kredite, ein Teil sind feste Zuschüsse, aber das sind 20% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Und das ist natürlich eine Geldspritze, mit der man eine ganze Menge anfangen kann, die teilweise auch zweckgebunden ist für erneuerbare Energien und ähnliches. Polen ist ja noch sehr abhängig so von Kohle, was als Energieträger anbelangt. Da sind ja dann auch Bestrebungen im Umlauf, das Ganze ein bisschen auf saubere Energien umzustellen. Aber das Geld kommt dann von der EU, das kann man dann natürlich schön machen. Und was in Polen auch noch dazu kommt, gut, wir haben schon das auch im ersten Quartal 0,4% Wachstum gesehen, vielleicht im Vorquartal. Die Inflation war deutlich runtergekommen. Die war sogar mal ganz kurz unter der 2%-Marke. Wir haben Bruttolohnsteigerungen von 11,3% jetzt gesehen im April. Und das bei einer Inflationsrate von 2,4% bedeutet also, in Polen steht auch zu vermuten, dass der Konsument dort dann doch mal wieder ein bisschen kräftiger zulangen kann, weil einfach mehr Geld am Konto ist, wenn man da am Monatsende draufschaut. Ein bisschen Problem ist vielleicht für die Notenbank, dass sie dass man nicht so genau weiß, wie sich jetzt die Rücknahme einiger, also man weiß schon, die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung auf einige Lebensmittel, die ist schon im April vollzogen worden. Wir bekommen Mittwoch, glaube ich, Daten für die Inflation im Mai in Polen. Da wird schon wieder ein Anstieg erwartet von 2,4 auf 2,8%. Und im zweiten Halbjahr könnte die Inflation nochmal ansteigen, weil dann diese Energiepreisobergrenzen oder die Energiepreisstützungszahlungen auslaufen, die dann auch zum großen Teil oder schrittweise, glaube ich, wieder zurückgenommen werden. Also bedeutet, die Inflation könnte noch mal ein bisschen ansteigen. Und das wird die Notenbank zum Anlass nehmen, dass da wahrscheinlich ein bisschen noch gezögert wird mit weiteren Zinssenkungen. Wir haben am 5. Juni ist die nächste Sitzung der Notenbank. Am 6. Juni ist dann die Pressekonferenz mit dem Notenbankchef Lapinski. Wir haben jetzt einen Leitzins von 5,75%. Wie eben gesagt, die Inflationsrate wird wahrscheinlich auf 2,8% steigen. Also haben einen Leitzins, der deutlich über der Inflationsrate ist und einen stark hohen Realzins. Ich denke aber nicht, dass momentan die polnische Notenbank ein Problem in der Aufwertung des Zloty sieht, weil sie einfach auch weiß, dass sie dagegen wenig unternehmen kann, selbst wenn sie intervenieren würde. würden gleich die Gelder wieder in den Zloty zurückfließen, wahrscheinlich aus dem Ausland. Ausländische Gelder, denke ich mal, die sind da in Polen jetzt durchaus, finden die dann einen Hafen, wo sich die Anlage vielleicht auch lohnen könnte, zumindest aus Sicht der Investoren. Und deswegen hätte dann Intervention wahrscheinlich nur einen sehr kurzlebigen Effekt. Was ich mir eher vorstellen könnte, dass doch irgendwann die Zinsen gesenkt werden, gerade wenn die EZB jetzt anfängt, die Zinsen zu senken, dann steigt ja der Abstand zwischen EZB-Leitzins und dem polnischen Leitzins. Der Glapinski hat zwar gesagt, dass er eher wahrscheinlich bis Ende des Jahres abwarten würde, dass vielleicht auch erst die Zinssenkung erst im Jahr 2025 kommt. Aber ich denke, wenn eine Zuschlagaufwertung käme, dann würde man auch von der polnischen Notenbankseite reagieren und den Leitzins dann vielleicht wieder etwas senken. Man hat es im letzten Jahr schon mal gemacht, kurz vor den Wahlen, so als, es war glaube ich 1% für die beiden oder 1,25% zusammen. Seitdem hängt der Zinssatz auf dem Niveau, wo er jetzt ist, wo die Inflationsrate seitdem deutlich gesunken ist. Und ich denke, da könnte dann die Notenbank hier an der Zinsschraube nach unten drehen, dass das Interventionen kämen. Aber ich würde auch nicht auf Zinssenkung in diesem Jahr jetzt unbedingt wetten. Man will einfach mal gucken, wie sich im zweiten Halbjahr das Ganze entwickelt. Zumal ja auch das Verhältnis zwischen Notenbank und der jetzigen Regierung nicht unbedingt überragend gut ist. Also das ist auch so ein Problem, was vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Befindlichkeit mit reinspiegeln. Aber um deine Frage zu beantworten, ich denke nicht, dass wir in kurzzeitig Interventionen sehen der Notenbank, die jetzt die Aufwertung des
Ja, Michael, vielen Dank. Du hast so ein bisschen angesprochen auch, es kommen noch interessante Wirtschaftsdaten in nächster Zeit raus, Inflationszahlen, und das ist natürlich dann spannend, wie die verschiedenen Zentralbanken, über die wir gerade gesprochen haben, darauf reagieren werden. Ich kann dir nur einen Tipp geben, wer von Ihnen Michael Blumroth nicht kennt. Michael läuft Ultramarathons, und wenn du halt in Polen läufst, dann lauf doch einfach über die Grenze nach Deutschland zurück, dann ist es vielleicht mal ein bisschen günstiger, dann hast du dieses Wechselkursproblem auch nicht.
Vielen Dank. Danke dir, Sebastian.